Hi, Wyke.
Hallo, Gorges.
Es geht wieder los.
Gorges.
Nein, das möchte ich nicht, dass ich mit meinem Namen in
Auf
Verbindung gebracht, so
Nein.
genannt.
Dein
wird?
Name wird nicht mit Fäkalien in Verbindung gebracht.
Beschmutzt. Ich
in
habe
den
noch,
Dreck gezogen.
Ich habe noch ein sogenanntes Bonbon in meinem Mund. Ich dachte ja, also es wurden ja hier noch Recherchen gemacht, bevor es losgeht. Und dann dachte ich mir, das wird noch so lange dauern, bis ich das Bonbon aufgelutscht habe. Dem ist nicht der Fall. Um es zu lokalisieren, es befindet sich jetzt unter meiner Zunge und wird da nicht rauskommen, bis es vollkommen weggeschmolzen ist.
Gut, alles klar. Ich wollte schon auf die Barrikaden gehen.
Ja. Na, du hast ja meinen Namen in den Dreck gezogen, deswegen hättest du eigentlich auch gar kein Recht dazu heute.
Da hast du eigentlich recht. Hm. Darf ich fragen, was ist es denn für ein, über was für eine Art Konvolut reden wir bei diesem Bonbon?
Es ist, glaube ich, sowas, es ist so ein Hustenbonbon.
Ja.
Vivi oder sowas, also die Marke
viel,
mit V.
Viel.
Ja, und da zuckerfrei.
Oh.
Natürlich.
Klar.
Waldfrucht. Ist nicht meine erste Wahl. Oh. Meine erste Wahl wäre, also meine allererste Wahl bei sowas. Und da möchte ich das auch in der Übergabe eigentlich besprechen.
Klar, muss alles seine Ordnung haben.
Victoria und Georg zur Übergabe bitte.
Meine erste Wahl bei Produkterzeugnissen dieser Art wäre Fisherman's oder ein gleichwertiger Dupe. Denn eine Packung Fisherman's kostet 1 Euro, eine Packung vom Dupe von Aldi kostet 33 Cent. Und da frage ich mich schon wieder, will uns die Gesellschaft und die Industrie verarschen?
Ja, von vorne bis hinten.
Von vorne bis hinten.
Aber ich finde, du wirst auch mit dem Alter geiziger.
Ja, aber ich sehe es nicht ein, für ein haargenau gleiches Produkt den dreifachen Preis zu bezahlen. Dreifachen, ja.
Ja.
Also das ist doch Quatsch.
Ja.
Das hat ja nichts mit Geiz zu tun.
Nee, das
stimmt. Ist wirtschaftlich.
Ja, okay, da hast du recht.
Und ich lache dann alle aus, wenn es die ersten Tickets zum Mond oder Mars gibt und ich mitfliegen kann, weil ich gespart habe.
Hörst du mich, NASA? Ich lache dir ins Gesicht.
Ja. Genau, so viel dazu.
Es aber nicht, wenn der komische Elon Musk
Nein.
das noch unter seine Fittiche
nee,
hat.
Nee, nee, nee.
Dann nicht. Hast du gesehen, Sheryl Crow hat ihren Tesla nicht verkauft, sondern abholen lassen?
Ja, ich habe mit meinem Freund jetzt auch darüber gesprochen, dass wir sind ja technikverliebte Technik-Nerds und dass wir früher das auch cool fanden irgendwie, weil es ja ein cooles Stück Technik ist. Man muss ja sagen, Tesla war lange Zeit das iPhone unter den Autos. Und die Marke hat es jetzt aber halt verspielt, wegen Arschloch an der Spitze. Akutes Arschlochsyndrom, möchte ich sagen.
Akutes Arschlochsyndrom. Gerade noch über das akute Thoraxsyndrom bei Sicherzellerkrankungen gesprochen. Das ist auch ein medizinischer Podcast. Mhm. Und jetzt haben wir das akute Arschlochsyndrom.
Ja.
Was ja nun wirklich sehr viele Menschen, ich möchte sagen männlich gelesene Personen, an gewissen Spitzen auch haben.
Und ich hatte heute schon überlegt, ob wir anlässlich der Bundestagswahl 2025 eine Sondersendung aufnehmen. Denn wenn die Leute das hören, wird die Wahl gelaufen sein.
Ja, das können wir gerne tun, Georg.
Aber es geht ja nicht, weil wir wissen ja das Ergebnis jetzt nicht. Deswegen, guten Morgen, Deutschland.
Ja.
Deutschland hat gewählt. Und wir hoffen, dass es gut ausgegangen ist, wenn ihr das jetzt hört.
Ja, wir hoffen, es ist das kleinere Übel.
Ja, aber in der nächsten Folge wird es natürlich dann, nein, in der übernächsten Folge wird es dazu dann von uns eine Stellungnahme geben. Und da können wir uns gut darüber unterhalten.
Es wurde sich schon gewünscht, dass Heidi Reicheneck mal bei uns im Podcast eingeladen wird.
Wie bitte? Von wem wurde sich das gewünscht? Das ist geheim.
Von einer Hörerin.
Wow.
Das zu Recht. Und das wäre uns natürlich eine absolut und vollkommene Ehre. Ich wüsste nicht, warum ich das nicht vielleicht mal in Angriff nehmen
ich
sollte.
Ich finde das gut. Ne? Mach das mal.
Sie
wird natürlich jetzt sehr viele Anfragen bekommen. Ich meine, sie ist die Parteivorsitzende, Co-Parteivorsitzende der Linkspartei.
Ja.
Ich meine, die hat ja ein Terminbuch.
Ja. Aber sie ist ja in einer Kollaboration mit Jennifer, mit unserer Freundin Jennifer schon zusammen.
Zu sehen.
Zu sehen. Und das ist ja nun schon mal, ne, und also das hat Jennifer heute auch gepostet und das finde ich auch richtig, richtig eindrücklich, dass Heidi Reicheneck eine Politikerin ist, die sich da echt so viel Empathie verschafft und auch Gehör vor allem verschafft, möchte ich sagen, weil eine Empathieträgerin ist sie ohnehin, dafür muss sie nicht viel tun, außer die Wahrheit zu sagen und Fakten auf den Tisch zu bringen. Und sie geht ja wirklich dahin zu InfluencerInnen, die auch wirklich eine Reichweite haben, die eine Stimme haben, die auch Gruppen vertreten, wie zum Beispiel Jia Lu. Ist ja die Beziehungsperson von Gazelle.
Ah,
weißt
ja.
du? Mhm. Genau. Und da geht es um Trans-Menschen, da geht es um queere Menschen. Und ja, also man fühlt sich von dieser Frau einfach gesehen und verstanden. Und das ist eine gute Stimme.
Ja, und dann ist aber, was ich finde, immer das Problem ist, dass diese Arbeit gewertschätzt werden muss und diese Arbeit gut ist. Aber wir müssen ja in die Gesellschaftsschichten vordringen, die komplett abgedriftet sind vom Weg. Es ist gut, die Community zu fördern. Es ist gut, das alles zu kultivieren. Aber die Leute haben wir ja schon im Kasten. Die sind ja educated und politisch gebildet und treffen fundierte, gebildete Entscheidungen.
Ja, die Frage ist, kriegst du die dann noch, die anderen Leute?
Das ist ja das Problem. Aber wir müssen sie ja bekommen, sonst geht es ja in eine falsche Richtung. Und das ist dann die Frage, die man so diskutieren müsste, wie, mit welchen Strategien man da vorgeht. Und es ist bis jetzt nicht gelungen, möchte ich sagen. Weil diese schrecklichen Parteien, diese nicht demokratischen Parteien ja nicht mit demokratischen Mitteln diese Wähler einwerben, lügen, die um den Finger wickeln. Aber wir haben es auch wieder im Kanzlerduell gesehen, dass da von einer gewissen Person dieser Partei ganz einfache Sprache verwendet wird.
Ja.
Immer wieder das Gleiche gesagt wird. Es erinnert mich an die Wahlkämpfe in den US-amerikanischen Staaten, wo es zu jedem Themenschwerpunkt gibt es eine Sache, die vertreten wird. Und das wird immer wieder wiederholt, wie eine Tretmühle, dass auch der letzte bildungsferne Mensch mit einfacher Sprache das verstanden hat. Oder der letzte Schwurbler, der sich da wiederfindet, verstanden hat.
Komplett. Was ich so interessant fand, das habe ich dir schon mal erzählt, aber einfach damit ich es nicht vergesse, auch hier im Podcast zu erzählen, das hat Luisa Neubauer gesagt und das war mir gar nicht so bewusst, dass diese Partei eine sogenannte hydraulische Sprache benutzt. Also da wird ganz oft von Wellen gesprochen, ne? Von Flüchtlingswellen, von Zuströmen und dass quasi das Schicksal dieser Menschen völlig in den Hintergrund rückt, völlig weg ist, sondern dass es quasi eher wie so eine Naturkatastrophe dargestellt wird, ja, dass das eben auch einfach ein Instrument ist, dass sie sich eben so einer katastrophierenden Sprache bedienen, um irgendwie eine Angst zu schüren, die eigentlich gar nicht da sein muss.
Ja, also ich möchte es immer wieder in den Worten von Gregor Gysi sagen, der ganz oft ganz tolle Vergleiche hat. Er hat mit einem Taxifahrer gesprochen über die Erhöhung des Bürgergelds und dann hat der Taxifahrer gesagt, ja, wenn die mehr Geld bekommen, dann muss ich ja fast nicht mehr arbeiten gehen oder sowas. Also hat sich darüber beschwert. Und dann hat Gregor Gysi den Taxifahrer gefragt und hat gesagt, naja, wenn die Bürgergeldempfänger jetzt weniger Bürgergeld bekommen würden, würden sie dann eine Lohnerhöhung kriegen? Und dann hat der Taxifahrer gesagt, nein, ja, okay. Und dann hat Gregor Gysi das nochmal eingeholt und hat gesagt, nicht nach denen gucken, die unter uns sind, sondern zu denen gucken, die über uns sind. Ja. Ne, und wie wir das jetzt schon ganz oft im Wahlkampf gehört haben, Lohn und Einkommen, der Spitzensteuersatz greift ab einem Bruttoeinkommen von ungefähr 63.000 Euro, muss man bis zu 42% Abgaben von seinem Lohn bezahlen. Das war früher viel anders strukturiert. Da wurden, das war bei viel höheren Einkommen, hat das erst gegriffen. Und das wird so hoch besteuert, aber Einkünfte aus Kapitalerträgen werden nur mit 25% versteuert. Das heißt, wenn ich jetzt 1 Million Euro auf meinem Konto habe, kommt automatisch passives Einkommen rein und das wird viel weniger versteuert. Das heißt, die Reichen haben für das immer mehr Anhäufen an Geld gar nicht gearbeitet für die Zinsen, die sie bekommen. Ja. Und das wird nur mit so wenig Geld besteuert.
Ja.
Ja.
Und das ist bescheuert.
Genau.
Weil, speaking of Vergleiche ziehen, Strategien, Menschen aufzeigen, was eigentlich wirklich los ist. Ich habe heute irgendwie Wortfindungsstörung. Wollte ich mit dir in ein Thema gehen?
Vickys Visite.
Ich bin nämlich dank einer ganz lieben Kollegin, werde ich einem Verein beitreten und war schon bei 2 Plenumssitzungen dabei. Das ist der Verein Feministische Medizin e.V. Wir werden die Instagram-Seite verlinken und die Webseite verlinken in den Shownotes. Und wir hatten einen sehr interessanten Talk zum Thema Strategien, wie man mit Sexismus umgeht. Also es gibt einen Workshop, den der Verein anbietet. Das heißt, man kann sich an den Verein wenden und sagen, hey Leute, wir sind ein Unternehmen, wir sind das und das. Wir hätten gerne mal einen Workshop zum Thema Sexismus. Wie gehe ich damit um? Und dann kann man die quasi buchen. Mhm. Ne? Da gab es irgendwie eine Quelle aus einem Buch. Ich weiß jetzt aber, kann leider nicht sagen, welche Quelle das ist und aus welchem Buch. Und das war irgendwie so ein bisschen, uns kam es so ein bisschen veraltet vor. Und man sagte immer so nach dem Motto, ja, man soll sich dann, wenn man einen Sexismus erfährt oder eine Grenzüberschreitung oder eine Grenzverletzung, dann sollte man sich eher auf Fakten beziehen. Na, also wenn jetzt jemand irgendwas sagt zu Menschen, die einen Hijab tragen oder so, mhm, und die dann sagen, ja, die werden ja dazu gezwungen und dieses Narrativ bedienen, dass man dann irgendwie versucht, so mit Fakten zu kommen oder zu sagen, ja, welche Person aus deinem Umfeld hat dir das denn erzählt, die selbst Hijab trägt oder sowas, ne? Und davon sind wir aber ein bisschen abgekommen und ich würde gerne heute mit dir darüber reden, weil du auch ein Mensch bist. Du kannst sehr gute Vergleiche ziehen und Menschen damit auch in deinen Bann. Nee, aber also auch. Und damit auch Dinge, Missstände anschaulicher gestalten. Aber erstmal wollte ich ganz kurz einleiten, warum es natürlich auch wichtig ist, über Sexismus im Berufsleben und im Alltag zu sprechen. Ich weiß, wir haben es hier schon oft getan, aber
es kann nicht oft genug sein.
Ich finde auch, es begegnet uns überall.
Bis es alle verstanden haben.
Genau, es begegnet uns im Büro, in Meetings, auf Veranstaltungen, im privaten Umfeld. Und manchmal ist es sehr offensichtlich. Also wenn es jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, von abwertenden Kommentaren oder Gender Pay Gap, also ungleiche Bezahlung geht. Und oft sind es aber auch sogenannte Mikroaggressionen, die viel subtiler sind, wo man auch oft als meistens sind ja weiblich gelesene Personen davon betroffen.
Oder marginalisierte Gruppen.
Ganz genau. Dann von Mikroaggressionen sprechen wir dann zum Beispiel, wenn es um Mansplaining geht. Witzig ist, dass ich gestern jemandem erklärt habe, was Mansplaining ist. Ja, also Mansplaining, dass eine männlich gelesene Person oder ein Mann weiblich gelesenen Person etwas Offensichtliches erklärt, was diese...
Und davon ausgeht, dass die weibliche Person es natürlich nicht wissen kann, aufgrund ihrer Weiblichkeit.
Ganz
aufgrund,
genau,
dass sie weiblich ist.
Ja, sehr gut. Ganz genau so ist es. Oder wenn man ständig unterbrochen wird, wenn die Typen einen nicht ausreden lassen, Stereotype, Erwartungen etc. pp. Genau. Und das ist natürlich super problematisch, weil es ja auch nicht nur einzelne Menschen betrifft, sondern auch Strukturen schafft, die komplette Ungleichheiten festigen. Also wer jetzt, sag ich mal, regelmäßig abgewertet oder übergangen wird, der verliert langfristig natürlich auch auf eine Art das Selbstbewusstsein und auch Chancen, weil man das ja, das auch das habe ich schon ganz oft gesagt, weil ja auch häufiger weibliche Personen unter Imposter-Syndrom leiden, ne? Genau. Oder eben die Angst vor negativen Konsequenzen. Ich habe nicht nur die Sachen mitgebracht oder ich habe dazu eine kleine Meinungsumfrage auf Instagram gemacht. Aber ich möchte natürlich zunächst auch erstmal von dir wissen, Georg, was du als offensichtlicher Ally, wie du reagieren würdest, wenn jemand mir gegenüber eine sexistische Äußerung macht, beispielsweise, ob du dich da einschalten würdest.
Danke für die Frage, Victoria.
Sehr gerne.
Das ist ein ganz schweres Thema. So geht jedes meiner Statements natürlich los. Und ich bin es leid, das zu ertragen und das uneinfach passieren zu lassen. Meine Antennen sind für Sexismus gegenüber Frauen natürlich nicht so geschärft wie bei Frauen direkt, weil ich natürlich Sexismus nicht erfahre gegenüber Frauen, weil ich bin nun keine. Aber ich möchte ein Beispiel anbringen. Weil deswegen habe ich das Wort marginalisierte Gruppen auch noch genannt. Es gibt natürlich auch Sexismus oder Mikroaggression gegenüber homosexuellen Menschen. Und da möchte ich gleich mit einem Beispiel aufwarten. Und dann finde ich auch gut, dass es da ihr mit dem Verein euch dafür einsetzen wollt, da Trainings zu machen, wie man darauf reagiert. Weil oft ist es doch so, man hört das und man ist wie in einem Vakuum oder in einer Schockstarre und weiß gar nicht, was man sagen soll. Man weiß nicht, reagiere ich über, wenn ich jetzt was sage?
Ja.
Soll ich dafür eintreten, was zu sagen, weil es meine Person beleidigt? Soll ich dafür eintreten, was zu sagen, um diese Leute zu educaten, damit sie sensibilisiert werden dafür, dass das nicht in Ordnung ist? Dann sind meine Gedanken in solchen Situationen, was denken die dann von mir? Kriege ich Probleme mit denen? Gibt es eine Streitsituation mit denen? Und ich denke auch jetzt, Georg, hab dich mal nicht so, die werden es schon nicht so gemeint haben. Beispiel konkret, ich war wieder mal beim Sport. Und in der Umkleidekabine waren zwei Männer, die dann irgendwie gesprochen haben. Und dann meinte der eine zum anderen, ja, soll ich dich, du kannst mich auch gerne abtrocknen, wenn du möchtest. Es war eine Duschsituation. Und dann sagte der andere, ja, natürlich, das wird doch kein Problem sein, dich abzutrocknen. Dann kann ich schön auf die Knie vor dir gehen. Und dann sagte der andere, ach, du bist also immer noch so drauf, du Schwein. Also natürlich Blowjob-Assoziierung, ein Mann, dass zwei Männer sich abtrocknen, Sexualisierung der Situation und dass das natürlich widerlich sei, homosexuelle Handlungen auszuführen. Das habe ich daraus gelesen. Und dann stand ich so da und dachte erst, reagierst du jetzt mit einem spaßigen Spruch auf dich bezogen, im Sinne von, also ich finde das ganz gut, wenn ein Mann vor mir auf die Knie geht, um einfach zu zeigen, dass jemand im Raum ist, der da sensibel für ist und den das vielleicht stören könnte. Das war der erste Gedanke. Dann dachte ich, nee. Dann dachte ich, sagst du einfach, ey, mit so einem Verhalten, ich bin ein schwuler Mann, ich habe das jahrelang gehört und es hört jetzt auf, ich will das nicht mehr hören und ihr zieht hier sexuelle Praktiken, macht ihr schlecht und betitelt euch als Säue, also du bist ein Schwein, dass du das gut finden könntest als Witz, finde ich nicht in Ordnung. Und dann dachte ich, nee, also das wird ja jetzt nichts bringen. Und in der ganzen Zeit, wo ich das gedacht habe, sind 4-5 Minuten vergangen und dann denke ich mir, naja, jetzt ist die Situation vorbei und habe nichts gesagt dann.
Und wie hast du dich damit gefühlt, dass du dann nichts gesagt hast?
Da es nicht konkret auf mich bezogen war, sondern nur meine Sexualität ja im Sinne beleidigt hat irgendwie, ging es dann schon gut, aber ich hätte gerne was gesagt.
Okay.
Ich habe jetzt nicht 20 Jahre darüber nachgedacht oder die Nacht war auch nicht schlimm für mich oder ich habe kein Trauma davon getragen. Aber ich würde da lieber schon was sagen wollen.
Ja, kann ich absolut verstehen. Mir geht es auch ganz oft so, und darüber haben wir auch gesprochen in dem Plenum, dass man, wenn man jetzt von so einer Workshop-Situation beispielsweise ausgeht und dann quasi die Folie so losgeht von wegen, wie verhält man sich am besten, ne? Oder wie, oder welche, was heißt am besten? Das ist auch falsch.
Es gibt halt keine Blaupause.
Es gibt keine Blaupause, aber wie, ne? Also mögliche Verhaltensstrategien, darum geht es ja, um diese rauszuarbeiten. Und da fand ich, hat eine teilnehmende Person super gut angebracht, dass es auch okay ist, wenn man nichts sagt.
Na, muss es natürlich okay sein,
ganz
wenn man nichts
genau
sagt.
Aber, also das, aber sie meinte, das ist dann kein Feminism-Failure, also wenn wir jetzt davon ausgeht, na, dass es eine Frau betrifft, sondern weil natürlich auch Männer FeministInnen, jede Person kann FeministIn sein. Aber das ist dann, man muss sich dann nicht gescheitert fühlen, weil man muss auch bedenken, das ist natürlich auch deine Energie. Es ist deine Energie, wo du auch, finde ich, ganz gut daran tust, diese 4 bis 5 Minuten darüber nachzudenken, was könnte ich jetzt sagen? Wie könnte ich es sagen? Was hat das zur Konsequenz? Also, ne, manchmal muss man sich ja auch fragen, in bestimmten Situationen bringe ich mich vielleicht sogar in Gefahr. Ja, also das sind Dinge, die muss man innerhalb von kürzester Zeit abwägen. Und selbst das ist schon anstrengend. Und dann leistest du ja auch noch Bildungsarbeit.
Es waren übrigens Polizisten oder Feuerwehrmänner.
Ach was, surprise, surprise. Ja, dann ist es, wie gesagt, auch völlig okay, wenn man mal nichts sagt oder wenn man erst später was sagt. Also ich hatte ja diese Situation auch in meinem Studium, wo ich sexuelle Belästigung erfahren habe und erst nach einem Jahr etwas dazu, also jemanden dazu geholt habe und zur Gleichstellungsbeauftragten gegangen bin und gesagt habe, hier, das ist mir passiert. Und ich habe mich so ein bisschen sogar schuldig gefühlt, dass ich so lange gewartet habe. Aber das ist ja, das verjährt ja nicht. Mhm. Ne? Und ich wurde dann mit dieser Person ja dann auch wieder konfrontiert, was ich vorher dachte, dass ich das aufgrund von unterschiedlichen Kliniken, dass es nicht passiert, aber es ist passiert. Und deshalb, ja, wollte ich mich dem auf gar keinen Fall nochmal aussetzen. Und es ist auf alle Fälle aber auch also wir haben uns überlegt, dass man sehr wohl auch aus einer Emotion heraus sprechen kann und sagen kann, was man gerade fühlt. Also wenn das passiert, das Ganze benennen und sagen, ich fühle mich mit dieser Äußerung überhaupt nicht wohl, ich fühle mich belästigt, du hast bei mir eine Grenze überschritten, das war grenzverletzendes Verhalten. Also das wirklich benennen und sagen, wie fühle ich mich? Beziehungsweise kann man auch sagen, wie finde ich das? Ich finde das respektlos. Ich finde das unangemessen. Ne, das haben wir jetzt so unter anderem mit zusammengetragen. Man könnte auch Fragen stellen. Das ist bei meiner Instagram-Recherche übrigens auch rausgekommen.
Was für eine Frage? Das interessiert mich.
Hier hat jemand geschrieben, ich stelle oft Verständnisfragen à la, wie kommen Sie darauf?
Genau, stimmt. Wie meint ihr denn das jetzt, du Schwein?
Zum Beispiel, ja, oder sowas, ja, genau.
Stimmt,
wie genau war das gemeint? Oft hilft es dann erstmal, die Menschen zum Nachdenken zu bewegen, ne? Also, dass sie halt erstmal überhaupt checken, was habe ich jetzt hier gerade gesagt? Und ich könnte mir vorstellen, dass viele dann sagen würden, na, das war ja nur ein Spaß. Das sind
und
ja
oft. Und
dann
kannst du reingehen.
Das war genau, also, dass man dann irgendwie gesagt bekommt, das war ja nur ein Spaß, gehst du zum Lachen in den Keller oder was?
Ja, und dann kann man reagieren.
Und wie würdest
und dann
du dann?
Geht's, dann sagt man, darum geht es nicht, dass ich zum Lachen in den Keller gehe. Aber wenn ich das mir mein ganzes Leben lang anhören musste, dass die Sexualität, die ich nun mal habe, minderwertig, eklig oder scheiße ist, bin ich mittlerweile in einem Erwachsenenalter angekommen, wo ich das für mich nicht mehr möchte und den Leuten sagen kann, dass das scheiße ist, wenn ihr so redet darüber. Macht über alles Witze, aber nicht über Menschen, die weniger privilegiert sind als ihr oder irgendwas anderes, keine Ahnung, das ist natürlich auch schwer, aber es gibt genügend Themen, über die man Witze machen kann.
Ja.
Es sollte nicht so schwierig sein. Genauso wie es genügend Worte gibt, die man immer noch sagen kann.
Ganz genau. Absolut. Und dann ist es eben auch wichtig, dass man, oder beziehungsweise, dass es gibt eine Möglichkeit. Ne? Ich will jetzt gar nicht sagen, es ist wichtig, man muss das so und so machen. Aber dass man wirklich eine ganz klare Grenze setzt und sagt, du, wenn du das nicht lässt oder wenn das nochmal passiert, dann sehe ich mich leider gezwungen, das nach oben zu eskalieren. Mhm. Ja, weil das ist ja, wenn wir jetzt mal im beruflichen Kontext bleiben, dann kann man das ja immer an einen Vorgesetzten, an die Gleichstellungsbeauftragte oder an Leute, die vielleicht auch Allies sind, weiterleiten, ganz genau. Beziehungsweise vielleicht auch danach, nicht im gleichen Moment, weil dann würde man jemanden vielleicht irgendwie auch in eine Situation ziehen, mit der die Person gar nicht umgehen kann, aber vielleicht danach, dass man sich auch, ich sag mal, Verbündete sucht, ne? Und dann mal fragt, sag mal, ist dir das mit dem auch schon mal passiert? Also bei uns in dem Workshop ging es vorrangig um den beruflichen Kontext, ne? Genau.
Und wie ist es mit der, was würde man dazu sagen, wenn man jetzt... Weil wenn ich jetzt eine normale Konfliktsituation mit einem, und wir gehen jetzt von männlichen Kollegen aus, mit einem Kollegen habe, dann würde ich den ja vielleicht ansprechen und sagen, du, wir haben letzte Woche den und den Konflikt gehabt, ich habe mich dann so und so gefühlt, das geht nicht. Jetzt habe ich es schon wieder gesagt.
Ja, das hatte ich heute.
Geht das in einer Situation, wo es um Sexismus geht? Ist das dann auch eine Option? Ich glaube, es ist eine Option, wenn ich mich stark genug fühle und weiß, dass der Kollege dafür vulnerabel ist, glaube ich. Wenn ich zum Beispiel einen Kollegen habe, mit dem ich super gut zusammenarbeite und dann sagt er was, wo ich denke, oh, das war jetzt ein Schnitzer. Aber ich weiß, dass der eigentlich ein korrekter Mensch ist, weil es ist ja nicht alles schwarz-weiß. Es ist ja nicht so, dass es den einen Kollegen gibt, der ein absoluter Sexist ist und den anderen Kollegen gibt, der der absolute Feminist ist. Es gibt ja auch Menschen, die einfach mit dir gut zusammenarbeiten, lange zusammenarbeiten und dann sind sie bei irgendwas uneducated, sagen was, was halt sexistisch ist. Dann gibt es doch bestimmt auch die Möglichkeit, wenn du als betroffene Frau dich dazu ermächtigt fühlst, einen Tag später hinzugehen und zu sagen, du männlicher Kollege, wir hatten ja die Unterhaltung, das fand ich irgendwie total eindrücklich, was du da gesagt hast, das hat mich verletzt, das hat mich zum Nachdenken angeregt und wie kommst du denn auf die Sache, also dass man das direkte Gespräch sucht, wenn man sich dazu befähigt fühlt.
Ja, das finde ich auch gut, also und ich glaube, dann ist man vielleicht auch ein bisschen stärker, weil man seine Gedanken dazu gesammelt hat.
Und es kann ja passieren, dass der männliche Kollege sagt, oh Mist, das habe ich überhaupt gar nicht so wahrgenommen. Das habe ich nicht so, die Intention, ja, das zu sagen, war gar nicht so, wie du das aufgenommen hast. Mhm. Danke, dass du mich angesprochen hast oder sowas. Vielleicht ist auch das eine Idealvorstellung in meinem kleinen Kopf.
Ja, da ist Verständnis, Georg, mal wieder kurz aus dem Urlaub zurückgekommen.
Naja, aber das würde ich nicht sagen, weil wenn jetzt zum Beispiel ein Kollege immer dein Locher nimmt und du willst es nicht. Und dann sprichst du den darauf an, ey, nimm mal bitte nicht meinen Locher, der ist privat. Dann kann es ja auch passieren, dass der Kollege zu dir sagt, ach so, das wusste ich nicht, klar, ist okay, nehme ich nicht mehr.
Verstehe ich, also da gab es hierzu auf Instagram auch eine Meinungsäußerung.
Weil, wie gesagt, es ist ja nicht schwarz-weiß.
Konfrontativ, ruhig, aber bestimmt in der Annahme, dass das Gegenüber es nicht besser weiß. Ja, es ist nicht immer schwarz-weiß, es gibt aber eben auch die Kollegin, die, weiß ich nicht, der Chirurg im OP.
Ja, klar.
Ne? Also wo du jeden Tag auch diesen Mikro- oder sogar auch Makroaggressionen ausgesetzt bist und das einfach ganz klar ist. Ne? Es gibt ja solche, in dem Plenum wurde von der einen Person erzählt, dass der eine Vorgesetzte gesagt hat, Frauen wären der Untergang in der Medizin. Oder der Niedergang der Medizin. Hm. Ja, also solche Dinge. Und es ist immer so die Frage natürlich, weil
Wie fühle
diese
ich mich?
Leute können sich natürlich auch weiterbilden und die können sich auch, wir sind ja nicht immer dafür zuständig, diese Menschen zu educaten.
Ja.
Und es ist halt wirklich auch immer wieder Energie und Bildungsarbeit, die man da reinsteckt. Du hast diese Energie, du erklärst deinem Vater aber auch, welche Smartwatches man in welchem Vergleich, welches Modell, weißt du hast eine unendliche Geduld und Energie, außer wenn dich mal jemand nach einer Telefonnummer fragt.
Ja.
Das hört auf.
Naja, weil das ja ein sehr niederschwelliges Angebot ist, was unsere Arbeit macht, um diese Telefonnummer in mittlerweile 2 Sekunden rauszufinden.
Das stimmt.
Und da ist es auch nicht meine Aufgabe, das allen Kollegen immer wieder zu soufflieren.
Aber
ich bin nicht die 11880.
Gibt es das eigentlich noch? Seit Internet?
Nee, ich glaube nicht. Wollen wir können mal Verona Poth anrufen.
Wollen wir in der nächsten Folge mal aus Spaß anrufen?
Ja, können wir machen.
Gut, machen wir. Ja, also das ist eben wirklich immer so die Frage, ne? Wie viel Energy steckt man da rein? Und vielleicht, wenn, ich habe auch hier gehört, dass eine Person meist mit Ignoranz reagiert. Und sie sagt dann aber auch dazu, leider. Da bin ich dann mal in den sogenannten Dialog gegangen.
Ja.
Und habe gefragt, warum denn leider? Also, ne, bist du damit nicht zufrieden? Wärst du vielleicht lieber irgendwie schlagfertiger? Und da hat die Person geschrieben, also, dass ich zumeist leider mit Ignoranz reagiere, mehr Selbstbewusstsein für mich in der Situation einzutreten, bei beziehungsweise für andere fällt es mir leichter. Also sie würde sich mehr Selbstbewusstsein für sich wünschen in der Situation, für andere stark zu sein und einzutreten, fällt ihr leichter. Kann ich auch gut verstehen und würde mir wahrscheinlich ähnlich gehen, weil ich ganz oft auch denke, ich bin doch sonst eigentlich auch eine schlagfertige Person. Aber wenn mir sowas passiert, da bin ich manchmal immer noch so schockiert, dass ich mir so denke, hat er nicht gesagt, das kann doch nicht sein.
Oder dass man sich in alte Situationen zurückversetzt fühlt, wie damals kleiner Georg in der Schule, da haben die das immer gesagt, da wurdest du nicht respektiert, da wurdest du damit aufgezogen, mit schwul sein, bevor du selber wusstest,
ja,
schwul zu sein. Und dann wird man ganz klein mit Hut. Ich habe eine Weisheit auch dazu.
Ach so,
später.
Okay.
Oder wann auch immer. Ich
genau.
Bin ja da.
Also, hier kamen dann noch Kommentare rein. Ich gebe Kontra, ich lasse es nicht mehr unkommentiert, sonst bleibt es unerkannt. Finde ich auch absolut richtig und absolut respektabel. Eine Person hat geschrieben, sie ist immer noch oft sprachlos, was ich auch verstehen kann, wie schon gesagt. Outcallen oder sexistisch kontern. Eine Hörerin hat geschrieben, sorry, meine linke Feministen... hat deine Aussage nicht verstanden. Eine Hörerin ist auf Arbeit oder in der Arbeit oder wie man es auch immer sagen möchte, ich weiß das immer nicht so genau, höflich, erklärend und direkt, privat, laut und unangenehm.
Ja.
Dann gab es noch eine, die gesagt hat, ich sage oft, dass es mich anekelt und dass derjenige sich von mir fernhalten soll.
So.
Eine andere und sehr bekannte Hörerin hat gesagt, wenn jemand zu lange und eklig starrt, dann popel ich in der Nase und starre dabei zurück. Dazu habe ich gesagt, dazu kann ich nur noch empfehlen, den Popel dann zu essen. Das unterstreicht die Message und stärkt das Immunsystem. Naja,
es ist ja auch
ein medizinischer Podcast. Ja, also es gibt viele Herangehensweisen an das Ganze und ich möchte kurz zusammenfassen, dass, wie gesagt, es völlig in Ordnung ist, das unkommentiert zu lassen, weil ihr keinen Bock habt auf Bildungsarbeit oder eure Energy daran zu verschwenden. Direkte Konfrontation, sofern du dich sicher fühlst, klare Benennungen, persönliche Betroffenheit ausdrücken und Fragen stellen. Grenzen setzen und Konsequenzen aufzeigen, also eine klare Ansage machen. Wenn es um den Arbeitskontext geht, auch den Arbeitskontext betonen. Alla, solche Kommentare gehören nicht in ein professionelles Umfeld. Boah, solche Kommentare gehören nirgendwo hin. Genau. Auch hier auf Konsequenzen hinweisen. Unterstützung suchen und Allianzen bilden, Verbündete ansprechen, das Ganze melden und dokumentieren. Genau. Und solltest du dich in einer Konfrontation nicht sicher fühlen, kannst du das immer noch ignorieren, dich entziehen oder vielleicht auch später ansprechen.
So. Das ist ein gutes Handwerkszeug für das Thema. Aber es bleibt in Real Life natürlich auch ein bisschen complicated.
Herausfordernder,
möchte ich sagen.
Ja.
Und ich habe aber was dazu mitgebracht.
Ja.
Georgs Weisheiten.
Und da möchte ich sagen, sind wir wieder in einer Kitschigkeit angelangt, die ihresgleichen sucht. Ich liebe es aber trotzdem und finde die Aussage meiner Weisheit zum heutigen Thema exorbitant gut und wichtig. Aufgemerkt. Deine Stimme ist kein Gefallen, den du gewährst. Sie ist eine Macht, die du nutzt, um Grenzen zu setzen und Wandel zu schaffen.
Sehr gut. Womit wir den Bogen wieder zu Heidi Reicheneck gespannt haben und sagen können, wehrt euch, leistet Widerstand auf die Barrikaden gegen den Faschismus in diesem Land.
Wir lieben es.
Und damit möchte ich diese Folge beschließen, auch wenn die Wahl jetzt rum ist, aber trotzdem können wir ja weiterhin, müssen wir weiterhin für unsere Demokratie und für unsere Gleichberechtigung kämpfen.
Mehr denn je.
Absolut. Bye.
Oh.